Impulse, der KPMG-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Cybersecurity-Podcast-Reihe im Rahmen unserer Cybersecurity-Studie 2022. Impulse, heute bei uns zu Gast Philipp Amann von Europol und Wolfgang Rosenkranz von CERT.at. Herzlich willkommen. Philipp Amann, wir haben uns ja vor einem Jahr das letzte Mal bei unserer Cybersecurity-Studienpräsentation gesehen und damals war auch so der große Tenor auch Erfolg der Ermittlungsbehörden, dass man Gruppierungen und ähnliches, Stichwort Emotet, festgenommen hat, dass man die ausheben konnte und ähnliches. Es ist in diesem Jahr natürlich sehr viel passiert und wenn wir so 12 Monate zurückblicken, was waren so aus Ihrer Sicht die wesentlichen Ereignisse, die wesentlichen Bedrohungen, die aus Ihrer Sicht stattgefunden haben, beziehungsweise was waren die einprägsamsten Ereignisse in den letzten 12 Monaten in puncto Bedrohungen im Cyberumfeld?
Also ich glaube, was man auf jeden Fall noch sieht, ist, dass das Ransomware leider Gottes noch immer eine der Hauptbedrohungen ist, mit eben auch einigen Anpassungen von der kriminellen Seite her, also wie hinsichtlich auch wie Ziele ausgewählt werden, wie mehrschichtige Angriffe sind nicht, also wenn es nicht mehr darum geht, dass man die Informationen verschlüsselt, die Daten verschlüsselt und dann ein Geld dafür fordert für die Entschlüsselung, sondern mittlerweile wird dann eben auch, die Daten werden vorher abgezogen, sie werden zu erpresserischen Zwecken eingesetzt, Opfer werden angerufen, nicht um sie darauf hinzuweisen, dass ihre Daten gestohlen worden sind. Es werden die Daten weiterverkauft, für andere Zwecke eingesetzt, das heißt, da sieht man einfach Situationen, wo sich leider Gottes ein sehr lukratives kriminelles Geschäftsmodell entwickelt hat. Und was wir vor allem auch gesehen haben, das war auch während der Pandemie sehr stark ersichtlich und das sehen wir auch jetzt ganz stark, ist dieser Cybersicherheitsaspekt von Ransomware-Angriffen, der ja weit über den finanziellen Schaden hinausgeht, nicht? Also wenn man da jetzt, wenn der Angriff auf einen Betreiber von einer kritischen Infrastruktur passiert, nicht? Oder auf ein Krankenhaus zum Beispiel, Gesundheitswesen oder Transportunternehmen, nicht? Dann hat man sofort eine Situation, wo es natürlich den primären finanziellen Schaden gibt, aber dann auch dieses große Risiko, das weit darüber hinausgeht. Und wenn man sich im Krankenhaus ansieht, dann geht es bis hin zu Risiken gegen Leib und Leben. Das war auf jeden Fall eine Veränderung, die wir gesehen haben, auch eine schnelle Anpassung.
Eines, was da heuer bei uns in unserer Studie durchaus interessant war, und da hätte ich gerne von Ihnen beiden dann auch eine Einschätzung. Wir haben in dieser Studie abgefragt wieder, wie viele Unternehmen Opfer einer Ransomware-Attacke waren. Weil folgt man den medialen Berichten in den letzten 12 Monaten, dann kann das ja nur an wenigen Unternehmen spurlos vorübergegangen sein, weil die Listen im Internet und ähnliches zeigen ja, dass es sehr viele betroffen hat. Demgegenüber haben aber nur in Summe 14% der befragten Unternehmen, und wir hatten 550 Unternehmen, die geantwortet haben, angegeben, dass sie Opfer einer Ransomware-Attacke waren. Das war für uns durchaus überraschend, weil wir durchaus mit höheren Zahlen gerechnet haben. Jetzt ist die Frage, ist wirklich so wenig passiert bei uns in Österreich? Oder aber trauen sich Unternehmen nicht darüber zu reden und zu sagen, ja, mich hat's getroffen? Wie würden Sie das einschätzen?
Ich würde die Zahl auf der einen Seite hinterfragen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass hier einfach auch nicht darüber gesprochen wird. Auf der anderen Seite, ich glaube, es gibt einfach generell zu wenig Zahlen. Ich kann es momentan nicht widerlegen. Also wir haben auch von CERT-Seite immer wieder das Problem, dass uns solche Dinge nicht wirklich direkt gemeldet werden. Wir bekommen das teilweise mit, wenn im Darknet die Angreifer damit dann prahlen, dass sie gerade ein Unternehmen, ein österreichisches Unternehmen gerade erpressen. Wir hören das teilweise über Partner, über Wirtschaftspartner, die sagen, sie betreuen gerade ein Unternehmen, dass das gerade einen Ransomware-Vorfall hat. Und interessanterweise, letztes Jahr war ja dieses Jahr, wo auf einmal mehr und mehr österreichische Unternehmen in den Medien waren. Und das Spannende daran war, dass es wirklich oft passiert ist, dass die Medien das vor uns erfahren haben. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Zahl stimmt und dass es tatsächlich der Fall ist, dass gar nicht so viele Unternehmen davon betroffen sind, weil, der Philipp Amann wird das wahrscheinlich dann auch noch kommentieren können, die Gruppen halt auch immer selektiver werden. Also im Gegensatz zu früher, wo dann einfach probiert wurde, jeden Mal irgendeine Verschlüsselungssoftware unterzujubeln und dann sich überall 100 Euro abzukassieren, haben die Gruppen nach und nach gelernt, dass sie Geld investieren in Softwarelücken, in Zero Days, in Schadsoftware, die halt vielleicht auch am Markt mehr kostet. Dafür wollen sie aber auch mehr zurückbekommen bei so einem Angriff, suchen sich damit Unternehmen heraus, die gut versichert sind, die generell einfach international tätig sind und wo einfach mehr Erpressungssumme zu holen ist. Und die Fälle, die ihnen bekannt werden, sind dann so spektakulär, dass man sagt, oh mein Gott, das muss wirklich unglaublich viel passieren. Aber vielleicht ist es tatsächlich nicht so, dass jetzt jedes zweite Unternehmen eine Ransomware-Attacke hatte, dann kann auch gar nicht sein, weil da wäre die Wirtschaft jetzt auch schon lahmgelegt. Aber dass einfach tatsächlich die Angriffe, die stattfinden, schon so selektiv sind, dass es eben nicht so viele sind. Vielleicht weiß der Philipp Amann da mehr.
Auch nicht wirklich. Also ich glaube, das spricht auch ein Grundproblem, glaube ich, der Cyberkriminalität an. Das ist nämlich wie bekommt man zuverlässige, belastbare Daten zur Größenordnung des Problems, zum finanziellen Schaden des Problems. Das ist etwas, was wir auch in unserem jährlichen Bericht jetzt schon ein paar Mal aufgezeigt haben, dass das natürlich eine Problematik ist, dass wir nicht wirklich wissen, wo es denn jetzt genau hingeht. Nicht? Also ich glaube, die Größenordnungen passen schon, dass man im Milliardenbereich unter Umständen von Schäden spricht, auch global. Aber die einzelnen Zahlen sind einfach zum Teil nicht wirklich belastbar. Nicht? Und das hat damit zu tun, dass eben Unternehmen das nicht berichten, dass es unterschiedliche Standards gibt. Was ist denn jetzt eine Ransomware-Attacke nicht unter wie wird die klassifiziert?
Eine der spannenden Dinge natürlich auch in diesen Ransomware-Aktivitäten ist ja, dass man mit diesen Tätergruppierungen in Kontakt tritt und mit diesen Tätergruppierungen verhandeln muss, wenn man bezahlt oder bezahlen möchte, beziehungsweise um die nächsten Schritte festzulegen. Teilweise haben wir diese Tätergruppierungen auch selbstreinigendes Kollektiv, wie man bei Conti und Ähnlichem ja gesehen haben. Aber gibt es da Erfahrungen? Kann man mit diesen Cyberkriminellen reden? Gibt es da Einblicke, wie die von der Psychologie her funktionieren und aufgestellt sind?
Also ich finde es ein extrem spannendes Thema. Also wir haben uns als einen Punkt auch aufgenommen, den wir uns genau ansehen wollen, weil ich das einfach auch sehr spannend finde, die Rolle von diesen, vor allem bei diesen Unternehmen, die ihre Verhandlungsdienste anbieten, die ja oft fragt, wo die auch rechtlich angesiedelt sind, nicht? Also wo man dann auch sieht, dass bestimmte Ransomware-Gruppen dann bestimmte Verhandlungspartner präferieren oder absolut nicht haben wollen. Also das ist auch eine ganz eigene Dynamik am Markt. Und ich glaube, dass diese Unternehmen unter Umständen auch, oder diese Service-Anbieter unter Anführungszeichen auch unter Umständen vielleicht einen viel besseren Einblick haben in die tatsächliche Situation, wie es denn eben aussieht. Wir haben ganz klar die Position, dass wir sagen, nicht zahlen, nicht aus unterschiedlichen Gründen. Weil wir sagen, also grundsätzlich hat man es mit Kriminellen zu tun. Man befeuert das Geschäftsmodell, das kriminelle Geschäftsmodell, solange gezahlt wird, ist es natürlich auch, gibt es einen Anreiz für Kriminelle, das durch Ransomware-Attacken weiter durchzuführen. Man hat keine Garantie, dass man die Daten zurückbekommt. Das sind unterschiedliche Gründe dafür. Eines kann damit zu tun haben, dass man während der Attacke zum Beispiel die Stecker gezogen hat und dann sind die Datenbanken und Filesysteme unter Umständen korrupt. Selbst wenn ich die Daten herstelle, ist meine Datenbank nicht mehr funktionsfähig unter Umständen. Ich bekomme ein Tool, das nicht gut funktioniert oder gar nicht funktioniert. Idealfall, ich bekomme ein Tool, das funktioniert, nur wenn man mal Terabyte von Daten wiederherstellen muss, dann ist das keine Aufgabe von Minuten oder Stunden, sondern vielleicht Tage und sogar Wochen. Das heißt, dann haben sie eigentlich den schlimmsten Fall, das heißt, sie haben gezahlt und haben trotzdem fast die gleiche Betriebsunterbrechung, die sie ja vermeiden wollten, primär durch die Bezahlung.
Ein ganz spannender Aspekt dabei, wir haben es vorher schon mal kurz angesprochen, ist, dass die Gruppen, die damit eben auch Geld verdienen, mittlerweile anscheinend so viel Geld verdienen, dass sie sich eben auch die gleichen Angriffswerkzeuge leisten können, die früher bis jetzt vielleicht irgend so staatlichen Stellen, Nachrichtendiensten und was immer auch vorbehalten waren. Ja, das heißt, das geht jetzt dann in Wirklichkeit jetzt, nicht mehr nur alleine um, man verhindert hier kein Verbrechen, sondern fördert es vielleicht sogar, sondern das Ganze eskaliert sogar noch. Also das ist irgendwie so dieses Hauptproblem, das dabei entsteht. Aber es ist natürlich ganz klar, dass jeder Einzelne, wenn er sagt, ich habe jetzt mit meinem Unternehmen oder mit meinen persönlichen Daten, könnte ich jetzt einen Beitrag dazu leisten, eine Eskalation in der kriminellen Welt aufzuhalten, wahrscheinlich am Schluss trotzdem sagt, ja, aber auf mich alleine wird es wohl nicht ankommen und mir ist jetzt momentan gerade mal, sind mal meine Daten mal irgendwie wichtiger und brauche ich die, kann ich das überleben oder nicht? Man darf nicht vergessen, dass einfach, wenn man so eine Ransomware-Attacke hat und vielleicht irgendwie das komplette Unternehmen vernichtet wurde, also alles, was man irgendwie jemals aufgebaut hat und dann sich auch noch irgendwie Klagen gegenüber sieht von Kunden zum Beispiel oder von irgendwelchen Behörden oder sowas, ob das jetzt dann die Datenschutzbehörde ist, weil der Angreifer dann auch noch sagt, er veröffentlicht die Daten auch noch, ob das jetzt die Börsenaufsicht ist, weil jetzt irgendwie Daten bekannt gegeben werden und so weiter und so fort, dass die Leute teilweise, die Betroffenen, halt wirklich auch an ihrem Leben verzweifeln könnten, ja, und damit also auch wirklich überlegen, halt manchmal, ob sie sich diesen Konflikt, diese Sachen auch wirklich antun wollen oder ob es nicht einfacher wäre, jetzt einfach zu zahlen. Also ich kann gut nachvollziehen, dass sich jeder diese Frage stellt, aber natürlich können wir offiziell auch nicht nichts anderes sagen, als zu sagen, sie fördern auf die Art und Weise, wenn sie zahlen, den nächsten Angriff, den Angriff auf die nächste Organisation, das nächste Unternehmen.
Haben die irgendeine Chance oder irgendeine Möglichkeit, diese Spirale zu stoppen, zu beenden? Was können wir tun? Weil die Eskalation wird immer weitergehen und es wird immer jemand geben, der bezahlt oder beziehungsweise der sich auf den Deal einlässt. Weil in unserer Studie haben wir gehabt, 1 von 4 Unternehmen bezahlt. Also knapp 25% der befragten Unternehmen zahlen die Lösegeldforderung. Also die Spirale wird weiter angekurbelt. Was können wir dagegen tun?
Also wenn die billige Variante ist dabei, zu sagen, man sagt jedem, er soll nicht zahlen, aber das wird einfach nicht passieren, wie wir vorher gesagt haben. Ja. Ich habe immer noch ein bisschen die Hoffnung, dass es irgendwann einmal eine völkerrechtliche Antwort darauf gibt und die Länder so weit zusammenarbeiten, dass sie diese Gruppen zumindest nicht mehr schützen. Aber ich vermute jetzt einmal speziell, also jetzt Ukraine-Russland-Krieg einmal nimmt und es waren einfach viele Gruppen, die aus dieser Region kommen oder gekommen sind, ja, die sind zwar momentan miteinander beschäftigt, aber wenn die später mal aktiv werden, ich kann beim besten Willen nicht die Hoffnung, dass wir in Zukunft mit Ländern wie Russland, Nordkorea oder anderen so gutes Übereinkommen haben, dass die sofort jeden festnehmen, den Europol als Täter identifiziert hat. Ja. Also ich sehe darin in Wirklichkeit noch die beste Möglichkeit. Alle Länder arbeiten zusammen und helfen sich gegenseitig, solche Gruppen auszuhebeln. Wenn einer eine Gruppe gefunden hat, auch in einem anderen Land, dann hilft ihm dieses Land, diese Gruppe auch tatsächlich aus dem Verkehr zu ziehen. Aber das wird einfach noch länger nicht Realität werden.
Ich muss natürlich aufpassen, weil das alles so düster wird. Ich glaube, man kann es tun. Also diese internationale Kooperation, ich glaube, das ist absolut essentiell. Und da müssen wir auch weiter am Ball bleiben, die Tür offen halten und die Möglichkeiten, die rechtlichen Möglichkeiten verbessern, wo wir können, wo sie verbessert werden müssen.
Ich meine, die Digitalisierung hat natürlich auch dazu beigetragen, dass wir die Pandemie und mit allen ihren Konsequenzen in welcher Form auch immer so überstehen konnten und wir werden die nächsten großen Probleme wie Klimawandel und alle anderen Dinge auch nur gemeinsam mit der Digitalisierung lösen können. Was allerdings auch spannend war, ist, wenn wir vor zwei Jahren in unserer Studie haben wir gehabt, 80% der befragten Unternehmen würden die Digitalisierung, so wie sie gemacht haben, wieder machen. 20% haben gesagt, naja, wenn ich die Chance habe, würde ich Teile der Digitalisierung zumindest wieder rückgängig machen. Und da kommt genau diese Ambivalenz ein bisschen rein mit Digitalisierung ja, aber wenn wir es machen, dann sicher. Weil Digitalisierung und Sicherheit sind schon Geschwister, die gemeinsam auftreten dürfen und nicht alleine voneinander existieren. Also ich glaube, hier müssen mehr oder weniger als Zwillinge auftreten, weil nur so können wir am Ende des Tages die Probleme lösen.
Absolut. Also ich glaube, da gibt es also in England ist das gestartet, die sogenannte Safety Tech Initiative und da hat man versucht, also auch ein bisschen ein PR-Trick, sage ich einmal, dass man so wie Fintech, ne, also da ein Schlagwort findet, dass man sagt, man legt den Fokus eben auch darauf, wie man sichere, und im Englischen sagt man Safety and Security, also da unterscheidet man es, aber Systeme baut, die auf unterschiedlichen Ebenen sicher sind, die schon vorwegnehmen, wie sie vielleicht kriminell potenziell missbraucht werden können oder wie Menschen damit interagieren. Die Botschaft darunter ist, dass man einfach Cybersicherheit auch als Wettbewerbsvorteil sieht, nicht? Und ich glaube, das ist sicher vielleicht noch manchmal eine Herausforderung bei Unternehmen, dass eben die Zusatzkosten, die da vielleicht entstehen, primär mal, sage ich mal, noch immer als zusätzlicher Aufwand gesehen werden, nicht als unbedingt als ein Wettbewerbsvorteil. Und wenn man sich dann ansieht, dass oft noch immer die Geldtasche sozusagen regiert, auch bei größeren Unternehmen, wenn es um Einkauf geht, nicht noch immer vielleicht dann der billigste Anbieter genommen wird, ne? Und dass bestimmte Dinge wie eben erhöhte Cybersicherheit nicht unbedingt vielleicht als Bewertungskriterium einfließen. Ich glaube, das sind die Dinge, die auch dann sich ändern müssen. Man sagt, okay, ich bin bereit jetzt für ein Internet der Dinge, irgendwas, was sich ans Internet anschließen lässt, halt nicht nur 5 Euro zu zahlen und dann habe ich halt weder irgendeinen Support noch sonst irgendwas, sondern ich zahle vielleicht 10 Euro dafür, aber ich weiß, es ist zertifiziert, es ist ein Update-Prozess dahinter und es ist getestet worden. Ich glaube, das ist auch noch so ein bisschen eine Entwicklung, die wir alle machen müssen, dass wir sagen, so wie auch in anderen Bereichen wir bereit sind, für erhöhte, höhere Qualität zu zahlen, dass man das auch in dem Bereich macht. Und vielleicht das letzte Punkt, weil ich habe das letzte wieder bei einer Präsentation auch beim österreichischen Unternehmen, da gab es eben das Schlagwort Internet der Dinge, eben als zusätzliches Risiko. Und ich habe mir das wieder angeschaut, also von einer Präsentation, die ich vor einer Zeit gemacht habe. Es ist halt wirklich auch ein Wahnsinn, was Es fällt natürlich unter Innovation, aber muss ich natürlich schon unter dem Deckel, also sozusagen dem Thema Digitalisierung auch überlegen, ob man jetzt wirklich jedes einzelne Gerät, ob jeder Toaster, jeder Kühlschrank, jede Zahnbürste im Internet hängen muss, und damit auch zu einem Angriffspunkt wird, nicht? Und dass man Digitalisierung vielleicht auch mit ein bisschen realistischeren Augen betrachtet. Also insofern ist es sehr spannend, dass bestimmte Unternehmen vielleicht Dinge wieder zurücknehmen wollen, wo sie sagen, okay, das war vielleicht als Grundidee spannend, aber es hat nicht wirklich den Erfolg gebracht. Ja, einfach, weiß auch nicht. Also, dass man da halt auch sich einmal hinsetzt und sagt, muss ich das jetzt wirklich machen? Muss ich jetzt wirklich, es gibt ja mittlerweile auch diverse Sexspielzeuge, ne? Es gab ja den Fall eines elektronischen Keuschheitsgürtels, ne, wo ein Ransomware-Angriff da war. Also selbst in dem Bereich haben wir dann schon Sicherheitsprobleme, muss man sich halt wirklich überlegen, muss ich wirklich alles ins Internet hängen oder können wir vielleicht die Digitalisierung auch in bestimmten Bereichen vielleicht, also im analogen Bereich lassen.
Ne? Ein spannender Punkt dabei ist ja, dass ich auch hoffe, dass ein Teil von den Personen, die das gesagt haben, dass sie das rückgängig machen wollen, nicht einfach nur aus Angst reagieren, sondern einfach deswegen, weil sie auch sagen, ich muss ja über kurz oder lang, muss ich ja alles, was irgendwo, vor allem bei Unternehmen, digitalisiert wurde, dann auch auditieren lassen, prüfen lassen, irgendwo bestätigen lassen, Updates machen, Experten holen, die sich mit dem Thema auskennen und so weiter und so fort. Ja, dass einfach sagt, der Aufwand, das zu pflegen, ist dann so hoch, dass ich mir dann schon überlegen muss, ob ich das überhaupt wirklich alles digitalisieren, alles ins Internet hänge, so wie Sie gesagt haben. Und das wird auch interessant sein zu sehen, wie dann auch die NIS 2 hier wirksam wird, weil die NIS 2 halt schon von der Grundidee sehr stark dorthin gegangen ist, zu sagen, wir binden viel mehr Unternehmen mit ein in diese gemeinsame Aufsicht, in diese Rechenschaftspflicht auch, ja, dass man sagt, wenn sie einen Vorfall haben, muss man das melden, und dass dann auch die Geschäftsführer auch nachweisen müssen, dass sie sich mit dem Thema auskennen und so weiter und so fort. Und das ist schon ein bisschen eine auch wenn der Aufwand natürlich sehr hoch wird, ja, aber das ist schon eine gewisse Hoffnung auch auf meiner Seite, dass man sagt, in dem Moment trifft man dann vielleicht auch bewusster Entscheidungen, was eigentlich ans Internet angeschlossen ist, was eigentlich digitalisiert sein muss, weil ich muss diese Sachen ja dann alle auch sicher halten. Rechnet sich der Aufwand dann überhaupt?
Zum Abschluss natürlich die spannende Frage wieder. Wir haben natürlich jetzt gerade ein Umfeld, das sehr dynamisch ist, das sehr von Einflüssen von außen geprägt ist, von Konflikten, von Unsicherheit und Ähnlichem. Aber wenn wir uns jetzt in einem Jahr wieder treffen, was werden wir uns dann wünschen, dass wir eigentlich jetzt schon gemacht haben? Also was sollten wir eigentlich heute machen, damit, wenn wir uns in einem Jahr treffen, nicht sagen, eigentlich blöd, wir haben die ganze Zeit verbraucht und nichts ist weitergegangen. Wolfgang, magst du anfangen?
Wo wir derzeit am meisten helfen können, ist, wenn wir, also wir heißt jetzt auch also im Bereich ZERT, aber auch unser direktes Umfeld jetzt nochmal, ich beziehe es jetzt mal primär auf Österreich, wenn wir das Thema des Fachkräftemangels einfach noch aktiver angehen. Den Fachkräftemangel gibt es in allen möglichen Bereichen, also das ist kein IT-Security-Thema alleine. Ich fand das ganz interessant, dass ich mal vor einiger Zeit eine Statistik gelesen habe, dass Hilfskräfte, also Hilfsarbeiter ganz dringend benötigt werden. Also es ist jetzt nicht ein Thema, wo ich sage, es geht nur um Fachkräfte mit einem besonders hohen Know-how in einem bestimmten Bereich. Wir haben offenbar in sehr vielen Bereichen das Problem, dass einfach Mitarbeiter benötigt werden. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir jetzt nur egoistisch sind, dann sagen wir, versuchen uns einmal unser IT-Security-Thema mal anzugehen, derzeit immer noch nicht genug machen, um junge Talente, aber auch Quereinsteiger, auch wechselwillige Personen davon zu überzeugen, dass es Sinn macht, in den IT-Security-Bereich zu gehen und ihnen auch die Möglichkeit zu geben, das zu tun. Also wir sehen es bei uns beim ZERT, die Personen, die sich zuletzt beworben haben, sind meistens Quereinsteiger und natürlich muss ich die ausbilden und wir haben bei uns im ZERT zum Glück einfach eine sehr hohe Bereitschaft und sehr, sehr viele Möglichkeiten, um Personen auszubilden. Das ist bei uns auch für die Fachexperten, auch für die gut ausgebildeten Fachexperten völlig normal, dementsprechend auch für Quereinsteiger. Das kostet Geld, aber da sind wir bereit auch zu investieren, einfach deswegen, weil wir diese Leute brauchen. Und ja, das Risiko, dass die natürlich nach der Ausbildung woanders hingehen, ist da, aber da muss ich ehrlicherweise sagen, da kommt wieder unser gemeinnütziger Aspekt mit hinein. Wenn sie dann woanders was Gutes tun, soll es mir auch recht sein. Ja, also wichtig ist nur, dass hier einfach mehr Personen da sind, auf die man zurückgreifen kann, falls mal was passiert. Denn wenn jetzt Österreich, aber auch natürlich Europa, aber ich, wie gesagt, nochmal kommt wieder der kleine Egoismus hinein. Ich beziehe es mal nur auf Österreich. Wenn wir irgendwo großflächige Angriffe hätten, dann brauchen wir jede einzelne Person, die hier helfen kann. Und die müssen jetzt ausgebildet werden. Das dauert eine Zeit lang. Und dementsprechend, ich werde mir wahrscheinlich in einem Jahr wünschen, noch mehr gemacht zu haben, um hier mehr Leute zur IT-Security zu bringen.
Ich glaube, zurückblickend würde ich dann sagen, hätten wir doch die Dinge, die wir theoretisch schon wussten oder die Empfehlungen, die wir hatten, auch wirklich umgesetzt. Und ich glaube, das ist eben dieses, es einfach zu tun, zu machen, nicht? Also jetzt nicht nur zu sagen, okay, wir müssen Cybersicherheit erhöhen, also was auch immer das jetzt im Konkreten heißt, oder cyberresilienter werden, sondern dass man dann auch die Maßnahmen setzt, ne? Und es ist natürlich im Ausbildungsbereich, aber glaube ich auch ganz stark in Prävention und bewusstseinsbildenden Bereich auch notwendig. Und da würde ich mir wünschen, dass meine aber zurückblicken und sagen, okay, wir haben hoffentlich in dem Bereich genug gemacht und vielen Leuten das Thema näher gebracht, auch so vielleicht ein bisschen das Mystische genommen, nicht? Also das ist ja noch immer das Problem, sobald man von Cyber spricht, dann für viele Leute ist es dann so, ich schalte ab, keine Ahnung, ist mir zu komplex, interessiert mich nicht, ne? Und dass man das einfach wegnimmt, dass man sagt, okay, das ist jetzt nicht so das große Unbekannte, sondern kann man eben viel selber machen. Auch dieses, dass man eben auch als Einzelperson jetzt nicht völlig hilflos der Sache ausgeliefert ist, dass ich als Einzelperson schon Schritte setzen kann, die eine große Wirkung haben können. Und dann vielleicht als letzten Punkt, und ich glaube, das wäre vielleicht auch ganz spannend, dass wir uns überlegen, also die jetzt quasi sich direkt auch beruflich mit dem Bereich beschäftigen, und überlegt, wie kriege ich denn die Personen, die Information besser an die Mann und Frau und Kinder heran, nicht? Und ich glaube, da muss man sich dann auch überlegen, okay, sind jetzt zum Beispiel 30-seitige PDFs, wie wir sie oft produzieren, wirklich sinnvoll? Ist es Information auf einer Webseite wirklich das, wo viele Leute die Informationen haben? Und da können eben so Sachen wie Fernsehformate oder Podcasts oder vielleicht irgendwelche Apps oder spielerisch, so Gamification, wie man es im Englischen nennt, auch helfen. Nicht? Dass man sich auch überlegt, okay, wie können wir denn jetzt die Information auch besser rüberbringen? Dass es Leute dann auch hören, die im Regelfall jetzt eben nicht zu Zert.at gehen und sich auf der Webseite die letzten Updates ansehen oder auf die Europol-Webseite gehen und sich den letzten Bericht runterladen und den dann von vorne bis hinten durchlesen. Wäre natürlich wünschenswert, aber das ist sicher eine ganz kleine Minderheit, die das macht. Dass man sich auch überlegt, wie kann man die Information besser rüberbringen und so verpacken, dass sie auch gut ankommt.
Ein wunderschönes Schlusswort, um vielleicht noch eines zu ergänzen, was Sie ja gesagt haben, wie bekommen wir die Information besser rüber? Ich glaube, da gilt es auch, eine Lanze zu brechen für die Aktion von Europol mit No More Ransom, ein echt cooles Projekt, das man allen nur ans Herz legen kann, wo man auch Informationen zu Tätergruppen und zu Entschlüsselungssoftware und dergleichen finden kann. Ich glaube, das müssen wir da nochmal gut in den Mittelpunkt stellen. Also Fazit, ich glaube, wir brauchen, um das nochmal zusammenzufassen, wir brauchen Cyberkrimis, um die Leute zu begeistern und den Fokus auf die Ausbildung und Prävention zu legen. Ja, wir können es schaffen als Kollektiv, wir können es schaffen, die Digitalisierung, so wie sie gemacht haben, fortzusetzen und sicher zu machen. Ja, das geht. Und damit haben wir es uns als letztendlich auch in der Hand, einmal als Gesellschaft uns weiterzuentwickeln und die nächsten Schritte auf der Digitalisierung zu machen und so auch die großen gesellschaftlichen Probleme und Lösungen zu schaffen. Vielen Dank, Wolfgang Rosenkranz. Vielen Dank, Philipp Ammann, für das interessante Gespräch. Es waren wirklich sehr interessante Einblicke. Alle weiteren Details bzw. unsere Studie gibt es unter www.kpmg.at zum Download. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Impulse, der KPMG-Podcast. Jetzt reinhören unter kpmg.at/impulse.